Guten Morgen, ich lese aus der Hoffnung für alle. Jesaja 8, 23 bis 9, der letzte, 6, oder? Ja, gell? Aber die Zeit der Finsternis und der Hoffnungslosigkeit wird einmal ein Ende haben. Früher hat Gott Schande gebracht über das Gebiet der Stämme Sebulon und Naphtali. In Zukunft aber bringt er gerade diese Gegend, die Westseite des Sees Genezareth, zu Ehren. Ebenso das Ostjordanland und das nördliche Galiläa, wo andere Völker wohnen. Das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen Ernte. Sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute auch verteilt wird. So wie du Israel damals aus der Gewalt der Midianiter gerettet hast, so befreist du sie dann vor der schweren Last der Fremdherrschaft. Du zerbrichst die Peitsche, mit der sie zur Zwangsarbeit getrieben werden. Die Soldatenstiefel, die beim Marschieren so laut dröhnen, und all die blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Wie sein Vorfahre David herrscht er über das Reich, festigt und stützt es, denn er regiert bis in alle Ewigkeit mit Recht und Gerechtigkeit. Der Herr, der allmächtige Gott, sorgt dafür, er verfolgt beharrlich sein Ziel.
Herr, unser Gott, rede heute Morgen zu uns durch dein Wort. Wir wollen unser Herz aufmachen, wollen hören auf deinen Heiligen Geist und wollen mitnehmen, was du uns sagst. Und dann im Alltag erleben, wie dein Wort lebendig wird. Amen. Ja, das war der gleiche Text wie letzten Sonntag. Es ist übrigens auch der gleiche Text, den wir nächsten Sonntag lesen werden und der Text, den wir den Sonntag drauf lesen werden. Das darf man auch mal sich mit einem Bibeltext etwas länger und ausführlicher beschäftigen. Ich habe euch letztes Mal ein bisschen erzählt über den Hintergrund des Textes. Wer da war, der weiß noch über eine Situation mitten in der Geschichte Israels, in der Israel Krieg erlebt, in der die Feinde sehr bedrohlich sind, die Weltmächte so alle sich im Kampf befinden. Und die Frage schon ist, wie sollen wir da überleben? In dem Südreich Israels, in Juda, ist Jesaja unterwegs, der Prophet. Er spricht hinein in eine Zeit, wo die Menschen eigentlich sagen, wir haben doch eh keine Hoffnung. Es gibt doch eigentlich gar nichts, was wir tun können, wo die Menschen nach menschlichen Lösungen suchen und sich verbünden wollen mit den Assyrern, weil sie sagen, das ist unsere einzige Chance. Und Jesaja immer wieder ruft, verlasst euch doch auf Gott. Er kann doch für euch was tun. Und dann erzählt er von diesem Gott, der nicht nur irgendwas tut, sondern der kommt. Kommt durch seinen Sohn Jesus Christus, als kleines Kind geboren werden wird, das kündigt Jesaja bereits hunderte von Jahren vorher an. Und er benennt dieses Kind, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Und wir haben letzten Sonntag diesen letzten Begriff rausgegriffen und uns über den Friedefürst unterhalten, über den, der wahren Frieden bringt. Frieden zwischen Gott und Menschen, aber auch einen Frieden, den die Welt nicht geben kann und der eines Tages ewigen Frieden schaffen wird. Heute möchte ich gern mit euch die Sache mit dem, jetzt kommt es auf die Übersetzung an, die ihr habt, mit dem ewig Vater, mit Bindestrich, das stimmt dann am besten mit dem Hebräischen überein, da ist es tatsächlich so ein Bindestrichwort. Oder mit dem ewigen Vater, wenn ihr eine modernere Übersetzung habt, möchte ich gern das mit euch angucken. Ja, und jetzt ist das Bild weg, aber damit müssen wir jetzt einfach leben. Ewig Vater. Moment mal, ging es hier nicht um ein Kind? Wir haben doch festgestellt, dass Jesaja gerade die Geburt des Heilands vorhergesagt hat. Und wir wissen, wie das passieren wird. Eines Tages als kleines Kind kommt er dort in Bethlehem, wird er dort in der Krippe liegen, in Windeln gewickelt werden. Naja, wie es halt bei Babys so ist. Da werden manche ihn anschauen und sagen, ja, den Messias, den Retter, den haben wir uns aber anders vorgestellt. Ein Kind kommt. Ist es nicht seltsam, ein Kind Vater zu nennen? Das ist doch irgendwie ein bisschen zu früh, die ganze Sache, ja? Wir können später mal kommen und sagen, ja, das Kind ist inzwischen erwachsen geworden und hat jetzt selber Kinder und ist jetzt selber zum Vater geworden und gibt vielleicht dann weiter, was es von seinem eigenen Vater gelernt hat. So sehen wir das mit Kindern, dass das durchaus auch mal passiert. Und die Väter, die werden dann zu Opas, so schnell geht's, gell? Aber hier kommt ein Kind und wird Vater genannt. Dann kommt ja noch dazu, jetzt sind wir mittendrin so in einer der großen Fragen des christlichen Glaubens, die wir immer nur beschreiben können, aber nie wirklich verstehen. Die Tatsache, dass wir unseren Gott erleben als einen Gott in drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, und der da kommt, ist eben der Sohn, Jesus Christus, und nicht der Vater. Wieso? Ewiger Vater? Das ist seltsam, die ganze Sache, oder? Ich glaube nicht, dass sich die Leute damals zu Zeiten von Jesaja da jetzt irgendwelche Gedanken über Dreieinigkeit oder sowas gemacht haben. Vielleicht tut es uns gut, einfach mal zunächst mal zu hören, was denn die gehört haben, als Jesaja das so sagt. Jesaja spricht da hinein in eine Zeit, wo sich die verschiedenen Fürsten gegeneinander aufstellen, wo es darum geht, wer ist mächtiger als der andere. Und er hat das Kind ja im gleichen Satz schon als Friedefürst betitelt. Und schon auch in Anspruch genommen für dieses Kind, dass es auch ein Herrscher ist, wenn auch einer einer ganz anderen Art. Jetzt war es zur damaligen Zeit durchaus nichts Ungewöhnliches, dass ein Herrscher sich als Vater präsentiert. So der Volksvater praktisch. Wir haben sowas Ähnliches in unserer Zeit in Deutschland, gerade wenn Angela Merkel regelmäßig als Mutti betitelt wird. Ja? Das ist so das gleiche Konzept, ja? So die Übermutter der Nation. Ja? So hat sich natürlich mancher Fürst auch gern präsentiert und auch gern selber gesehen. Ja, so ich bin der, der für alle da ist und so wohlwollend über allem wacht. Und wenn es mich nicht gäbe, dann ging es allen schlecht und so. Ne? So mancher Fürst trat mit dem Anspruch auf, so ein Vater zu sein. Und von manchem Vater war das Volk auch schon bitterlich enttäuscht worden. Denn hinter diesen Ansprüchen, da steckte oft überhaupt nicht viel. Das ist ja auch so eine Sache mit Vätern. Es gibt ja nicht nur gute. Tragischerweise gibt es auch schlechte Väter. Väter, die ihren Kindern nichts Gutes tun. Väter, die ihre Kinder allein lassen. Väter, die gar ihren Kindern Schlechtes tun. Alles das gibt es auch in dieser Welt. Und da wünscht man sich dann vielleicht einen echten Vater. Und wenn man drin sitzt hier in dieser Situation, in die Jesaja hineinspricht, da wünscht man sich auch einen guten Vater für das Volk. Jemand, der jetzt uns zur Seite steht, der dieses Problem löst, diese Klemme, uns aus der Klemme rausholt, in der wir sitzen. Einen echten Vater. Denn ich glaube, die Menschen damals haben sich zuerst mal ganz schön mit Mächtigen rund um sie stehen. Und so Juda da ganz allein und verloren ist. Da könnte man einen Vater gut brauchen. Und jetzt, sagt Jesaja, jetzt kommt er, der Ewigvater. Wenn man diese Jesaja-Worte gehört hat, dann kann man jetzt durchaus mal springen mitten hinein in den Advent, mitten hinein in den Moment, wo sich diese Dinge dann anfangen zu erfüllen in Jesus Christus. Und wir haben ja gesagt, wir wollen die nächsten Wochen immer wieder versuchen, das Ganze in so einem adventlichen Dreiklang zu hören. Advent heißt, er kommt, Ankunft. Das erinnert uns zunächst mal an Vergangenheit. Vor 2000 Jahren hat sich diese Prophetie erfüllt. Jesus Christus kam auf die Welt, der Friedefürst, der Ewigvater, der Wunderrat, der starke Gott. Advent erinnert uns aber auch immer ein Stück weit an die Zukunft, die noch kommt. Advent heißt ja nicht nur, er kam, sondern auch, er wird kommen. Und wir wissen, dass er wiederkommt, dieser Jesus. Eines Tages. Und dass er Gottes Reich aufrichten wird in seiner Fülle auf der ganzen Welt. Da warten wir noch drauf, da freuen wir uns drauf, ganz besonders im Advent. Und dann wissen wir ja auch, dass dieser Jesus Christus, der damals kam und der kommen wird, zu uns gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das heißt, Advent ist nicht nur Erinnerung und Hoffnung, sondern Advent ist jetzt gerade auch ganz real, Gott kommt zu mir, jeden Tag neu in Jesus Christus. Ich darf ihn hier und heute erleben. Diesen Dreiklang, haben wir gesagt, wollen wir immer wieder hören. Und wir schauen mal, was das heißen könnte in Bezug auf den Ewigvater. Das Erste, was auffällt, ist, als Jesus Christus kam, hat den Weg zum Vater gemacht. Oder um es so zu sagen, wie es dann in eurem Predigtzettel drin steht, weil jetzt hier vorne kein Bild ist: Er kam, der Weg zum Vater ist frei. Dieser Jesus Christus kam und er kam vom Anfang an mit dem Anspruch: Mit mir kommt nicht nur ein Mensch, sondern in mir, da passiert etwas ganz Besonderes. In mir spiegelt sich der Vater wieder. Johannes, der ja eines der Evangelien ist, wo man aufschlägt und am Anfang zunächst mal vergeblich die Weihnachtsgeschichte sucht. Johannes hat in seiner unnachahmlichen Art im ersten Kapitel, wo er auf ganz eigenen Worten auch so eine Art Weihnachtsgeschichte schreibt, hat er das so ausgedrückt. Er, Jesus, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Da hat sich was wiedergespiegelt in diesem Kind, in diesem Sohn, der da kommt. Da hat man was gesehen, was ahnen können, selbst wenn man ihm hier begegnet ist, als ganz normalen Mensch, von der großen Herrlichkeit des Vaters, die da dahinter steht. Jesus selbst geht noch ein Stück weiter. Und er sagt zu seinen Jüngern, ganz konkret zum Thomas, der ja manche zweifelnde Frage gestellt hat, und er sagt zum Thomas: Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht nur aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Diesen Anspruch erhebt Jesus. Ich komme nicht allein, sondern mit mir kommt Gott, der Vater selbst, in diese Welt hinein und begegnet euch in meiner Person. Und die Schlussfolgerung, die Jesus dann direkt daraus zieht, im Johannes Kapitel 14 ist: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Und wir haben heute unsere christlichen Ohren auf und wir hören immer in diesem Vers so ganz stark dieses Nur, diese Exklusivität, die da drin steht. Ich sage, es gibt keinen anderen Weg zu Gott als nur durch Jesus Christus. Und es ist richtig und wichtig, dass wir das bekennen. Aber dieses Nur darf nicht übertönen, was der Rest des Satzes sagt. Nämlich: Zum Vater kommt man durch mich. Das war nämlich was Unerhörtes: Zu diesem Vater, zu diesem Gott, da konnte man ja nicht einfach so kommen. Das geht doch gar nicht, dass sündige Menschen zu diesem Gott, zu diesem Vater kommen. Und mitten da hinein tönt diese neue Botschaft Jesu, der sagt: Man kann zum Vater kommen, nämlich durch mich. Das ändert alles, dass dieser Jesus kommt. Und wir haben dann ein ganz tolles Bild in der Bibel, als Jesus am Kreuz stirbt, stellvertretend für uns, als er unsere Sünde auf sich nimmt. Da passiert was in Jerusalem, dort in der Stadt. Dort in der Stadt gibt es den großen Tempel, in dem Gott selbst wohnt mit seiner Herrlichkeit. Nur darf da keiner rein und einfach kommen und gucken. Einmal im Jahr der hohe Priester, aber das ist nicht viel. Ja? Da gibt es das Heiligtum im Tempel und dann gibt es das Allerheiligste, die Wohnung Gottes, und die sind getrennt durch so einen großen, schweren Vorhang, dass da ja keiner reinkommt. Und in dem Moment, als Jesus stirbt, da passiert was Unglaubliches. Da reißt dieser Vorhang im Tempel plötzlich von oben bis unten zu und der Zugang zur Herrlichkeit Gottes geht auf. Im Hebräerbrief heißt es dann: Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir können das, wir dürfen das. Der Weg zum Vater ist frei, weil Jesus ihn gebahnt hat. Und wenn es manchen von uns gibt, der durchaus nachvollziehen kann, wie sich die Menschen zu Jesajas Zeit gefühlt haben, die Menschen, denen er den Ewigvater ankündigt, die Menschen, die in der Klemme steckten, riesengroße Probleme, die sich vor ihnen auftürmten, die sich allein fühlten mit dieser ganzen Sache. Da gibt es für uns die gute Nachricht: Es gibt einen Weg raus aus dieser Einsamkeit, einen Weg hin zum Vater, weil Jesus gekommen ist und ihn frei gemacht hat. Er kam, der Weg zum Vater ist frei. Das ist Vergangenheit. Und ich lebe im Hier und Heute und erlebe, dass dieser Jesus immer noch kommt. Er kommt zu mir, er kommt in mein Leben und er bringt mir diesen Vater ganz nahe. Die zweite Sache, die wir festhalten sollten, ist, er kommt, der Vater ist mir ganz nahe. Mehr noch, ich bin ein Kind Gottes geworden. Es ist mein Vater geworden. Johannes nochmal, ganz am Anfang, die Weihnachtsgeschichte nach Johannes, die so anders klingt. Er schreibt über diesen Jesus, der da kam, über dieses kleine Kind vom Stall von Bethlehem. Er schreibt, all jenen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Dazu ist er gekommen, um dich und mich zu Kindern Gottes zu machen. Deshalb kann dann Paulus im Römerbrief schreiben, der Heilige Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsst. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Papa auf Deutsch, Vater. Das ist ein Vorrecht, das sagen zu dürfen. Wenn Jesus seine Jünger beten lehrt, und wir haben uns da letztes Jahr in aller Ausführlichkeit darüber unterhalten, über dieses Gebet, das Jesus seine Jünger lehrt, da fängt er an, unser Vater im Himmel, Abba im Himmel, Papa im Himmel. Und wir lesen da so drüber, weil wir haben das so oft gehört und das ist so eine vertraute Formel geworden. Und wir stolpern gar nicht mehr drüber, was da drin steckt. Ich darf zu Gott Papa sagen. Ich darf so zu ihm kommen und er kommt so zu mir als mein Vater, der mich liebt, der das Beste möchte für sein Kind, der bei mir sein möchte, der versprochen hat, da zu sein für mich. Ich glaube, einer, der das richtig gut verstanden hat, ist der Paulus. Ich habe mal durchgeguckt, seine Briefe im Neuen Testament, und mit einer Ausnahme beginnt Paulus jeden Brief mit einem Segenswunsch, der ungefähr so klingt: Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Aber dieses unserem Vater, das ist immer drin, bis auf ein einziges Mal. Ich weiß nicht warum, im ersten Thessalonicher Brief, da steht nur von Gott, dem Vater. Ja? Aber sonst ist immer das erste, Gnade und Frieden von Gott, der unser Vater geworden ist. Ewig Vater, Jesus kommt. Gott wird durch ihn zu meinem Vater. Der Vater kommt mir ganz nah. Ich bin sein Kind, nie wieder allein. Gottes Liebe durchbricht meine Einsamkeit, er kommt, der Vater. Und dann die Zukunft, er wird kommen. Das bleibt ja immer noch aus. Er kommt eines Tages, Jesus Christus, wieder und dann richtet Gott sein Reich in Fülle auf und dann nimmt mich Jesus mit zum Vater, für immer bei ihm. Es ist ganz spannend, diese Bindestrichgeschichte im Hebräischen zu lesen. Der ewig Bindestrich Vater, das klingt im Deutschen schon ein bisschen seltsam und es liegt einfach dran, dass man dieses Wort, das da tatsächlich steht, ganz schwer übersetzen lässt. Tatsächlich schwanken die Übersetzer auch zwischen zwei verschiedenen Übersetzungen, die möglich wäre. Das eine ist der ewige Vater, das andere wäre ein Vater der Ewigkeit. So kann man das gleiche Wort genauso übersetzen. Vater der oder Vater des, irgendwas, das ist ein Begriff, den wir aus dem Biblischen durchaus öfters kennen, das ist derjenige, von dem alles kommt, das da beschrieben wird. Zum Beispiel Johannes Kapitel 8, da beschreibt Jesus seinen Widersacher, den Satan, als den Vater der Lüge. Damit will er nicht sagen, der hat mal irgendjemand geheiratet und dann ein Kind bekommen und das ist die Lüge oder sowas, sondern der Ausdruck bedeutet, alles was Lüge ist, kommt letztlich von ihm. Umgekehrt, positiv, wird Gott selber beschrieben im Jakobusbrief Kapitel 1. Und da heißt es, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts. Und auch da wieder ist nicht an Familienverhältnisse im biologischen Sinn zu denken, sondern das heißt, Gott, die Quelle des Lichts, der von dem das Licht kommt. In diesem Sinn kann man durchaus auch den Begriff hier im Jesaja-Text verstehen. Der Vater der Ewigkeit. Denn durch Jesus, durch dieses Kind, das da kommt, macht er ja überhaupt erst den Weg frei hinein in die Ewigkeit. Kann ich überhaupt erst sowas wie Ewigkeit erleben können? Johannes 3, Vers 16, zentraler Evangelium geht's nimmer. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das haben die Jünger gemerkt. Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen, sagt ein Petrus. Und der Johannes, wieder der Johannes schreibt, ja, das Leben ist erschienen. Das können wir bezeugen, wir haben es gesehen und wir verkünden es euch. Das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Und dann erklärt Jesus seinen Jüngern, denen, zu denen er sagt, ich bin der Weg zum Vater. Er sagt eines, ich gehe jetzt zum Vater, aber lasst euch nicht im Glauben dadurch erschüttern. Ich werde eine Wohnung für euch vorbereiten beim Vater. Und eines Tages komme ich und werde euch zu mir holen, hinein in diese Ewigkeit, in diese ewige Wohnung bei ihm. Der Weg zur Ewigkeit ist frei geworden. Der Vater lädt mich zur Ewigkeit ein. Jesus kommt wieder, das weiß ich sicher. Er bringt mich zum Vater. Ich werde für immer bei ihm sein. Die Einsamkeit ist für immer vorbei. Ewig Vater. Das bleibt eine seltsame Bezeichnung für ein Kind. Das bleibt eine Bezeichnung, die nur auf dieses eine Kind überhaupt passen kann. Diesen Sohn Gottes, der kommt und in dem Gott selbst, der Vater, mir ganz nahe kommt. Durch ihn ist der Weg frei. Durch ihn ist der Vater dabei in meinem Leben. Durch ihn ist mir Ewigkeit garantiert. Ich muss nicht mehr einsam sein. Ich bin sein Kind. Mein Vater lässt mich nie allein, wenn das kein Hoffnungsschimmer ist, den man feiern kann im Advent. Das ist doch großartig, oder? Lasst uns beten und ihm danken. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist als ewig Vater. In dir sehen wir den Vater, zu dem wir sonst keinen Zugang hätten. In dir kommt Gott uns ganz nahe. In dir wird der Zugang frei zum Vater. In dir wird der Zugang frei zur Ewigkeit. Alles das hätten wir nicht ohne dich. Daran freuen wir uns neu im Advent. Und wenn du heute zu uns kommen möchtest und uns heute hier den Vater nahe bringst, dann laden wir dich ein, komm Jesus. Und auf die Ewigkeit, die Herrlichkeit, die noch kommt, auf dein Wiederkommen und das große ewige Leben beim Vater, da freuen wir uns vom ganzen Herzen. Amen.